Können Sie bitte meine beiden Fragen beantworten?
Ich meine, dass wir für die Bundesregierung das dazu gesagt haben, was wir jetzt heute dazu sagen können.
In auffallend kleiner Zahl zur Regierungspressekonferenz in dieser Woche. Wir freuen uns immer, wenn das Angebot hier der Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien und von Regierungssprecher Seibert zur Verfügung zu stehen, auf ein regeres Interesse stößt.
Liebe Hörer, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt's keine Werbung, höchstens für uns selbst.
Aber wie ihr uns unterstützen könnt
oder sogar Produzenten werdet,
erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung.
Und jetzt geht's weiter.
Die Pressekonferenz beginnt mit einer Vorabmitteilung von Herrn Seibert und dann mit den Terminen der Kanzlerin in der nächsten Woche.
Ja, meine Damen und Herren, guten Tag. Ich möchte Ihnen mitteilen, dass die Bundesregierung mit Besorgnis Berichte aus Hongkong zur Kenntnis genommen hat, wonach in den vergangenen Wochen mindestens 18 Aktivisten festgenommen wurden, die seit 2014 Demonstrationen im Rahmen der Occupy Central-Bewegung organisiert oder sich an ihnen beteiligt hätten. Die Bundesregierung erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass das Prinzip ein Land, zwei Systeme die Verantwortlichen in Hongkong und China gleichermaßen zum Schutz der liberalen Verfassung Hongkongs verpflichtet. Und das Demonstrationsrecht ist für die Bundesregierung ein Kernbestandteil jedes freiheitlichen Gemeinwesens. Wir appellieren an alle Verantwortlichen, alles dafür zu tun, dass die Grundfreiheiten in Hongkong respektiert werden. Den Angeklagten muss ein rechtsstaatliches Verfahren gewährt werden.
Danke, dann machen wir doch, bevor wir zu den Terminen kommen, gleich mal die Frage, ob es dazu Fragen gibt. Das ist nicht der Fall. Gut, dann kommen wir zu den Terminen.
Gut, die öffentlichen Termine der Kanzlerin in der nächsten Woche. Wir beginnen mit Montag, dem 8. Mai. Da wird die Bundeskanzlerin um 19 Uhr den französischen Präsidenten François Hollande im Kanzleramt empfangen. Zu Beginn der Begegnung ist ein Bildtermin vorgesehen und anschließend geht es zum Gespräch beim Abendessen. Am Mittwoch, 10. Mai, findet um 9.30 Uhr wie üblich die Sitzung des Bundeskabinetts unter Leitung der Bundeskanzlerin statt und im Anschluss daran tagt dann zum schon dritten Mal der Kabinettsausschuss Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union. Wie Sie wissen, hat der Europäische Rat zu 27 am 29. April Leitlinien für die Verhandlungen der EU mit Großbritannien beschlossen. Der nächste Schritt des Verfahrens ist jetzt die Erteilung eines Verhandlungsmandats für die Europäische Kommission. Das setzt dann die Vorgaben aus den Leitlinien des Europäischen Rates um. Es wird derzeit abgestimmt, dieses Verhandlungsmandat zwischen den 27 Mitgliedstaaten. Und es soll am 22. Mai vom Rat für allgemeine Angelegenheiten zu 27 beschlossen werden. Insofern liegt es auf der Hand, dass es beim Kabinettsausschuss am 10. Mai vor allem um den Entwurf für dieses Mandat geht. Am Donnerstag, den 11. Mai, wird die Bundeskanzlerin im Kanzleramt den NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg zu einem Gespräch begrüßen. Es geht um die Vorbereitung des NATO-Treffens der Staats- und Regierungschefs am 25. Mai in Brüssel. Nach dem Gespräch ist gegen 11.30 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz vorgesehen. Am Nachmittag des Donnerstags nimmt die Kanzlerin dann in Heidenheim an einer Veranstaltung zur Würdigung Ehrenamtlicher teil, das Ganze im Kongresszentrum Heidenheim. Sie will damit ehrenamtlich engagierten Menschen in Heidenheim, aber stellvertretend auch in ganz Deutschland, ihren Dank, ihre Anerkennung aussprechen. Sie wird eine Ansprache halten und anschließend an einer Podiumsdiskussion teilnehmen mit Vertretern aus den Bereichen Sport, Feuerwehr, soziales Engagement und Flüchtlingshilfe. Und später dann, am Donnerstagabend, wird die Bundeskanzlerin von 19 bis 21 Uhr in Düsseldorf am Ständehaustreff teilnehmen. Das findet im ehemaligen Düsseldorfer Landtag statt. Es gibt dort ein Gespräch mit dem Chefredakteur der Rheinischen Post, Michael Bröker. Ja, das ist am Donnerstagabend und soweit die öffentlichen Termine für die kommende Woche.
Danke, Herr Seibert. Um es etwas zu strukturieren, fangen wir vielleicht mal mit dem Hollande-Besuch in Frankreich an. Da gibt es ja vielleicht Fragen dazu. So, jetzt haben wir es offen. Bitte, ist es nicht an? Jetzt?
Jetzt.
Ah, ich sehe es nicht. Genau, so, bitte.
Herr Seibert, gehen Sie davon aus, dass es das letzte Treffen zwischen der Kanzlerin und Herrn Präsident sein wird, also in seinem Amtszeit zumindest? Und mit welcher Erinnerung wird Herr Hollande bei Frau Merkel bleiben?
Also es handelt sich um den Abschiedsbesuch François Hollandes als Präsident. Seine Amtszeit endet ja am 14. Mai. Eine weitere Begegnung ist jetzt nicht vorgesehen bis zum 14. Mai. Ich will hier keine zeitgeschichtlichen Bewertungen abgeben. Die Bundeskanzlerin wird Herrn Hollande sicherlich danken für eine enge Zusammenarbeit in den vergangenen 5 Jahren, für ein gutes Kapitel deutsch-französischer Freundschaft, für die sehr intensive Zusammenarbeit an verschiedenen Themen. Ich nenne jetzt stellvertretend für andere nur das Thema Konflikt in der Ostukraine.
Weitere Fragen dazu? Dann kommen wir zu den anderen Terminen. Gibt es dazu noch Fragen? Mit Blick auf EU, NATO, das sehe ich nicht. Dann kommen wir zu anderen Themen. Bitte.
Philipp Menn, WDR. Ich habe eine Frage an Herrn Hille. Es geht um eine kleine Anfrage der Grünen zum Zustand der deutschen Eisenbahnbrücken. Ihr Ministerium hatte ja in den vergangenen 4 Jahren die Investitionssumme zur Sanierung dieser Brücken erheblich aufgestockt auf 4 Milliarden Euro im Jahr. Aber jetzt wird offenbar, dass nicht viel passiert ist seitdem. Also der Anteil der sanierungsbedürftigen Brücken liegt zumindest in NRW gleichbleibend auf einem Niveau. Was läuft da schief?
Herr Menn, vielen Dank. Ich würde gerne ganz kleinen Bogen machen, etwas ausholen, weil da ein bisschen was durcheinander geht bei dieser Geschichte. Dass die Verknüpfung, die da jetzt gemacht wird zwischen den Investitionsmitteln einerseits, dem Zustand der Brücken, einer Kategorisierung und daraus der Ableitung, diese Brücken wären, ich glaube, die Meldung war marode, das ist so nicht zutreffend. Die Deutsche Bahn nimmt eine Kategorisierung ihrer Brücken vor. Das ist ein ständiger Prozess. Es gibt, wenn ich das richtig im Blick habe, 4 Kategorien. Das beginnt mit an der Brücke fehlt ein Geländer, geht bis hin zu größeren baulichen Mängeln. Sinn dieser Kategorisierung ist zu prüfen, lohnt es sich, in diese Brücke weiter zu investieren und sie zu erhalten, oder muss künftig, um den Verkehr sicherstellen zu können, ein Neubau geplant werden. Und dafür legen wir die Grundlage mit dem Investitionshochlauf, den Sie gerade schon angesprochen haben, Investitionen auf Rekordniveau, 40% mehr als das im Vorgängerzeitraum der Fall war. In 2017 fließen alleine knapp 5,1 Milliarden Euro in die Schiene zum Erhalt und zum Neubau. Diese Entwicklung geht weiter. Im Jahr 2018 sind es dann schon 5,6 Milliarden. Also wir investieren stetig und auf hohem Niveau wird es noch weiter gesteigert. Die Deutsche Bahn ist verpflichtet, das Ganze umzusetzen. Und wir schauen dann am Ende, wenn die sogenannte LUF, Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung, ausgelaufen ist, ob die Kennzahlen, die Kriterien, die wir aufgestellt haben von der Deutschen Bahn, erreicht worden ist. Das Ganze ist aber erst im Jahr 2019 der Fall.
Eine Nachfrage. Sie hatten schon die Kategorien angesprochen. Kategorie 4 sind 5,5%, das ist die schlechteste Kategorie. 5,5% betroffen, hat sich nichts geändert. Kategorie 3, also dringend sanierungsbedürftig, da ist der Anteil sogar auf 38% gestiegen. Und Herr Dobrindt hatte damals gesagt, das Geld ist gebunden daran, dass die Bahn auch zügig diese Investitionen umsetzt. Ansonsten sollte die Bahn sogar Strafen zahlen, wenn das nicht passiert. Meine Frage ist jetzt, sind da schon Strafen verhängt worden? Und würden Sie sich von der Bahn wünschen, dass diese Mittel schneller und effektiver eingesetzt werden?
Ich habe ja gerade schon die Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung 2 genannt. Das ist die Grundlage dessen, was Sie gerade geschildert haben. Laufzeit dieser Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung 2 ist bis 2019. Wie gesagt, darin festgeschrieben sind diese Qualitätskennzahlen für die Brücken und vereinbart ist das mit der Deutschen Bahn vereinbart ist, dass bis 2019 insgesamt 875 Eisenbahnbrücken vollständig oder in Teilen zu erneuern sind. Und 2019 werden wir dann schauen, ob dieses Ziel erreicht ist. Und wenn das nicht der Fall ist, dann werden die nötigen Maßnahmen ergriffen. Aber bis 2019 ist ja noch ein wenig Zeit.
Frau Lindner.
vom Deutschlandradio. Ich habe nochmal eine Frage zum Thema Frankreich. Und zwar, welche Szenarien, welche Strategien verfolgt denn die Bundesregierung im Falle des Wahlausgangs? Also das heißt, was wird passieren, wenn Herr Macron gewinnt? Was wird passieren, wenn Frau Le Pen gewinnt? Wie gehen Sie vor?
Wenn wir jetzt wechseln, dann würde ich aber ganz zuerst nochmal fragen, ob es nochmal zum Verkehrsthema Nachfragen gab. Das hatte ich so verstanden. Okay, dann gehen wir nochmal zurück auf Frankreich. Und habe auch noch eine weitere Frage zum Thema Frankreich dann gesehen. Neues Thema, bitte. Dann, Frage ging an Herrn Seibert.
Wie gehen wir vor, wollen Sie wissen? Wir gehen so vor, dass wir den Sonntagabend und das Ergebnis der Wahl abwarten. Und dann wird es sehr schnell natürlich Kontakte mit dem Wahlsieger, der Wahlsiegerin geben. Die Bundeskanzlerin und die Bundesregierung hat deutlich zum Ausdruck gegeben, wem wir Glück wünschen. Und warum?
Weitere Fragen dazu? Dann arbeiten wir uns durch. Herr Eisenring, Herr Kuperanis, Herr Jung. Bitte.
Ja, vielen Dank. Christoph Eisenring von der NZZ. Eine Frage wahrscheinlich ans Auswärtige Amt nochmal zu dieser Spionageaffäre. Es gibt Stimmen, Vorschläge, die sagen, man könnte mit der Schweiz ein No-Spy-Abkommen abschließen. Der Begriff ist ein bisschen belastet, also dass man Spionageverzicht gegenseitig erklärt. Ist Deutschland überhaupt an so etwas interessiert? Könnte das Gegenstand nächster bilateraler Gespräche sein? Vielen Dank.
Ich kann Ihnen gerne sagen zu dem Thema, dass der Bundesaußenminister vorgestern mit seinem Schweizer Amtskollegen Didier Burkhalter telefoniert hat und über den ganzen Vorgang mit ihm gesprochen hat. Die beiden waren sich einig, dass man in der Frage der Steuerpolitik eben sehr gut inzwischen zusammenarbeitet. Der Bundesaußenminister kann sich eigentlich kaum vorstellen, dass die Schweiz, dass jemand im Auftrag der Schweiz Spionage gegen deutsche Finanzbehörden betreibt. Und der Sachverhalt muss jetzt schnell aufgeklärt werden. Darum ging das Telefonat des Außenministers mit seinem Amtskollegen. Und ich denke, wir müssen jetzt die Aufklärung dieser Sache abwarten und weiter daran arbeiten, dass sich der Sachverhalt aufklärt. Und über weitere Fragen, die sich danach stellen könnten, muss man dann reden, wenn es soweit ist.
Fragen zum Thema Schweiz? Herr Wackett.
Glaube ich nicht jetzt. Ja, Sie sagten, er könnte sich kaum vorstellen, dass so etwas vorkommt. Aber die Schweiz hat doch mittlerweile bestätigt, dass sie auch, also die Schweizer Regierung, dass sie darüber durchaus Kenntnis hatte, auch über diese Spionageaktivitäten.
Ja, das ist der Inhalt des Gespräches, den der Außenminister mit seinem Schweizer Kollegen vor 2 Tagen geführt hat. Darüber habe ich gesprochen. Jetzt geht es darum, dass der Sachverhalt auch von allen Seiten schnell aufgeklärt wird. Und das steht jetzt im Vordergrund.
Weitere Fragen dazu? Herr Geers.
Ja, sind das dann alle Konsequenzen, Herr Seibert, die man aus dieser Affäre zieht? Ich frage das auch vor dem Hintergrund, dass gestern zum Beispiel der nordrhein-westfälische Finanzminister Walter Borjans gesagt hat, das wäre jetzt eigentlich mal die Gelegenheit, mit der Schweiz ein ernstes Wort zu besprechen.
Ich kann eigentlich auch nur das sagen, was die Kollegen gesagt haben. Wir sind in einem laufenden Verfahren und das muss natürlich bis ins Letzte aufgeklärt werden, was da passiert ist. Wo nachrichtendienstliche Erkenntnisse oder Angelegenheiten betroffen sind, berichtet die Bundesregierung den geheim tagenden Gremien des Deutschen Bundestages und nicht hier. Wir setzen uns seit Jahren auf europäischer, auf internationaler Ebene für mehr Steuergerechtigkeit ein. Wir bekämpfen Steuerbetrug, Steuerhinterziehung, unfaire Steuerpraktiken mit Nachdruck. Und gerade Bundesminister Schäuble hat auf diesem Gebiet bereits viel erreicht. Beim grenzüberschreitenden steuerlichen Informationsaustausch haben wir in den letzten Jahren vielleicht so etwas wie eine Zeitenwende erleben können. Ab September läuft der Austausch über Finanzkonten, das heißt über Kapitaleinkünfte, an. Und auch die Schweiz wird sich ab dem nächsten Jahr daran beteiligen. Unser Engagement in dieser Richtung ist also ganz klar und es ist nicht in den letzten Jahren ohne Erfolge geblieben.
Zusatzfrage.
Zusatzfrage, Herr Seibert. Das passt ja irgendwie alles nicht so richtig zusammen. Auf der einen Seite die, was Sie gerade gesagt haben, die Kooperationswilligkeit der Schweiz, auch an diesem Informationsaustausch ab 2018 teilzunehmen und dann dieser mutmaßliche Spionagefall. Halten Sie die Schweiz im Moment noch für glaubwürdig, was diesen Kampf gegen Steuerhinterziehung und Ähnliches betrifft?
Ich halte es für richtig und absolut notwendig, dass im laufenden Verfahren alle Details aufgeklärt werden.
Herr Wackett.
Jetzt, dann würde ich noch mal nachfragen. Sie haben jetzt beide gesagt, dass Sie Aufklärung wünschen. Können Sie mal 2, 3 Fragen nennen, die Sie haben? Das ist immer so eine allgemeine Formulierung. Wir wünschen uns Aufklärung. Ich meine, es sind ja eine ganze Reihe Details schon bekannt, aber vielleicht sagen Sie mal 2, 3, was Sie interessiert jetzt genau an dem Fall, was Sie noch aufgeklärt haben möchten.
Nun, es wird ja berichtet von einem angeblichen Spionagefall. Und es versteht sich von selbst, dass alles rund um diesen Fall, wenn es denn einer ist, aufgeklärt werden muss. Warum, wann, mit wessen Beteiligung, Hintermänner, Zielrichtung der Aktivitäten und so weiter.
Weitere Fragen zu diesem Thema. Herr Jung.
Ist das für die Bundesregierung ein Einzelfall oder haben Sie Kenntnisse von mehreren Schweizer Spionen?
Ich kann nur sagen, es gibt jetzt das laufende Verfahren in diesem Fall. Mehr Kenntnisse liegen mir nicht vor.
Herr Dimroth?
Sozusagen eine systematische Antwort auf Ihre Frage habe ich nicht. Ich empfehle, wie so oft an dieser Stelle, auch hier die Lektüre des Berichts des dafür zuständigen Bundesamts für Verfassungsschutz. Der liegt für das Jahr 2016 auch in elektronischer Form vor und ist insgesamt sehr lesenswert. Und da werden Sie auch Ausführungen zum Thema Spionage und Spionageabwehr finden. Mir ist nicht bekannt, dass es in dieser Form vergleichbar eine nennenswerte Vielzahl von Fällen gibt. Nein.
Weitere Fragen dazu? Dann ist Herr Koperanis dran.
Ja, eine Frage an das Finanzministerium. Herr Kolberg, es gab ja in den letzten Tagen sehr viele Veröffentlichungen zum Thema griechische Schuldenlast. Und gestern nach der Euro Working Group hat ein Sprecher laut dem englischsprachigen Reuters erklärt, nach Implementierung der vereinbarten Maßnahmen durch Griechenland kann die Eurogruppe dem Maßnahmenpaket und den Bedingungen der nächsten Auszahlung billigen und jetzt, worauf es mir ankommt, und sich mit der Nachhaltigkeit der griechischen Schulden in naher Zukunft befassen auf der Basis der Vereinbarungen vom Mai 2016. Ich kann jetzt den Sprecher der Eurogruppe nicht fragen, aber ich frage Sie, was heißt das für Sie jetzt? Denn er hat ja im Namen der Eurogruppe gesprochen oder der Euro Working Group. Was heißt das für Sie in naher Zukunft, für das Bundesfinanzministerium? Ist das jetzt im Juni, im Juli, vor den deutschen Wahlen, nach den deutschen Wahlen, im nächsten Jahr?
Ja, vielen Dank. Also derzeit laufen wir die Arbeiten am Abschluss der zweiten Programmüberprüfung. Ziel ist es, dass in der Eurogruppe am 22. Mai dieser Abschluss erfolgen kann. Und wir sind auch zuversichtlich, das hat der Minister ja auch immer wieder betont jetzt in den letzten Tagen und Wochen, dass das gelingen kann. Es gibt auch Fortschritte. Griechenland hat sich mit den Institutionen über ein Reformmaßnahmenpaket geeinigt und darüber wurde gestern in der Eurogruppe gesprochen. Das Zitat, das Sie erwähnen, ging meines Erachtens um Schuldentragfähigkeit. Es werden keine Schuldenerleichterungen vorbereitet. Gestern wurde in der Arbeitsgruppe über die von Griechenland zugesagten Maßnahmen gesprochen. Und dass auch über die Schuldentragfähigkeit gesprochen wird, ist klar. Das ist ja auch so in der im Mai-Statement niedergelegt, dass der IWF sich beteiligt, wenn die Schuldentragfähigkeit gegeben ist. Und dazu gehören eben das Reformpaket, aber auch die Frage des Primärüberschusses. Auch das ist ein Punkt, der bei der Schuldentragfähigkeit berücksichtigt werden muss. Im Mai-Statement 2016 wurde vereinbart, dass mittelfristig ein Primärüberschuss von 3,5% zu erreichen ist, um diese Schuldentragfähigkeit zu sichern. Und diese Themen werden eben in den nächsten Tagen und Wochen erörtert. Und wir hoffen, dass es dann in der Eurogruppe am 22. eine Einigung geben kann.
Zusatz, ja.
Habe ich Sie richtig verstanden, dass in den nächsten Wochen auch über die Schuldentragfähigkeit gesprochen wird?
Genau, die Schuldentragfähigkeit ist ja ein Element, damit der IWF an Bord kommen kann. Genau das hat der IWF ja immer wieder betont. Und zur Schuldentragfähigkeit gehört eben neben den Reformmaßnahmen, die diese Schuldentragfähigkeit sichern soll, auch die Frage Primärüberschuss. Wie lange muss der Primärüberschuss erreicht werden, damit eben diese Schuldentragfähigkeit gesichert ist, dass wir ein verlässliches Gesamtpaket haben an Reformmaßnahmen.
Kann ich das etwas spezifizieren, die Frage? Und zwar bin ich denn Herrn Thompson, die gestrigen, oder die, ja, Herrn Thompson, den Europachef des IWF, richtig verstanden habe, seine Erklärungen aus New York, dann scheint es wohl so zu sein, dass der IWF vorerst zufrieden wäre, wenn es eine Rahmenvereinbarung über die Maßnahmen und dass die notwendigen Spezifizierungen erst dann später erfolgen. Können Sie sich auf so einen Pfad begeben?
Also wir müssen, wie gesagt, unterscheiden. Ich glaube, Sie reden jetzt über Schuldenmaßnahmen. Ich habe ja eben schon gesagt, dass das Thema Schuldenmaßnahmen oder Schuldenerleichterungen nicht vorbereitet werden, sondern das Thema ist jetzt Reformmaßnahmen. Im Hinblick auf etwaige Schuldenmaßnahmen haben wir das Statement der Eurogruppe aus dem Mai. Da wurden klare Vereinbarungen zu dem Thema getroffen. Und danach wird nach vollständiger Umsetzung des Reformprogramms, im Moment ist dafür angestrebt 2018, da soll es vollständig umgesetzt werden, wird geprüft, ob Schuldenmaßnahmen notwendig sein sollen. Und das gilt weiterhin. Schuldenmaßnahmen, das ist die Wortwahl, die im Statement drinsteht. Ob Maßnahmen im Hinblick auf Schulden erforderlich sind. Und das wird geprüft nach vollständiger Umsetzung des Programms und nicht jetzt. Das haben wir 2016 vereinbart mit dem IWF, mit den Institutionen.
Zu dem Thema noch Fragen? Dann wechseln wir das Thema. Herr Jung ist dann. Dann Herr Kotzek.
Ja, ich wollte zu den Syrien-Gesprächen in Astana kommen. Wie bewertet die Bundesregierung das Abkommen zwischen den Parteien oder den Verhandlungspartnern über 4 Deeskalationszonen in Syrien?
Die Bundesregierung begrüßt jede Initiative, die zu einer Deeskalation, zu einer Reduzierung der Gewalt in Syrien führen kann und die endlich die dringend benötigte humanitäre Hilfe und Versorgung ermöglicht. Die Einrichtung solcher Deeskalationszonen kann ein Schritt in die richtige Richtung sein. Es wird darauf ankommen, ob diese Einigung auch wirklich umgesetzt wird. Und da sehen wir besonders Russland in der Pflicht. Russland muss sicherstellen, dass das syrische Regime sich anders als in der Vergangenheit an die Vereinbarung hält, insbesondere Flugverbot, insbesondere Ermöglichung humanitären Zugangs. Was wir positiv sehen, ist, dass die Vereinigten Staaten von Amerika in Astana teilgenommen haben. Problematisch ist, dass insbesondere Iran als Kriegspartei verantwortlich sein soll für die Überwachung der Einhaltung der Vereinbarung. Wenn es gelingt, ab dem morgigen Samstag in gewissen Regionen Syriens Räume zu schaffen, in denen nicht mehr gekämpft wird, in denen humanitäre Organisationen Zugang erhalten, dann wäre das ein ermutigender Schritt. Das wäre eine uns verhalten optimistisch stimmende Perspektive. Eine tatsächliche Umsetzung der Vereinbarung könnte dann endlich den Raum für den politischen Prozess in Genf schaffen. Und ohne den kann es nach unserer festen Überzeugung keine nachhaltige Deeskalation, keine nachhaltige Stabilisierung der Lage geben. Also Astana soll die Rahmenbedingungen für die von der UN moderierten Gespräche über Verfassung und Transition schaffen.
Zwei verschiedene Fragen. Unterstützt die Bundesregierung dieses Abkommen, Herr Seibert? Und wenn Sie den Iran kritisieren für seine Rolle, also der Iran soll diese Vereinbarung überwachen, beziehungsweise die Deeskalationszonen, das kritisieren Sie. Wer sollte das stattdessen machen?
Ich habe ja für die Bundesregierung, und ich bin sicher, die Sprecherin des Auswärtigen Amtes kann da auch noch was hinzufügen, gesagt, dass wir, wenn es umgesetzt wird, darin ein verhalten positives Zeichen sehen. Alles, was hilft, um den Menschen, die nun wirklich seit 5 Jahren in der Hölle eines Bürgerkriegs leben, Ruhe zu bringen, was Versorgung zu ihnen durchlässt, ist zunächst einmal zu begrüßen. Aber wir haben bisher nur die Unterzeichnung eines Memorandums in Astana. Wir haben noch nicht die Umsetzung dieser Deeskalationszonen am Boden. Und das wünschen wir uns.
Hat sie noch?
Ja, in Ergänzung dazu, es sind eben wirklich auch noch viele Fragen offen. Es kursieren auch noch verschiedene Versionen dieses Memorandums. Einerseits soll bis Samstag schon ein Waffenstillstand umgesetzt werden. Andererseits soll noch Arbeitsgruppen eingesetzt werden, die bis zum 4. Juni daran weiterarbeiten, an der Ausformulierung der Bedingungen für die vier Zonen in Syrien. Deshalb, es sind noch viele Fragen offen. Grundsätzlich ist das eine Entwicklung, die, wenn sie trägt, wenn sie mit dem politischen Prozess in Genf verzahnt werden kann und wenn sie für die Menschen konkrete Erleichterungen bringt, zu begrüßen wäre. Was das Auswärtige Amt jetzt tun wird, ist mit den Partnern, die in Astana, mit den Partnern in Genf und Vertretern der in Astana vertretenen Länder zu sprechen, weitere Informationen über den Prozess und über das Dokument einzuholen und zu schauen, wohin sich das entwickelt und wenn ja, dann auch zu entscheiden, wie und ob wir da unterstützend tätig werden können.
Herr Jung, nochmal zu dem Thema.
Können Sie bitte meine beiden Fragen beantworten?
Ich meine, dass wir für die Bundesregierung das dazu gesagt haben, was wir jetzt heute dazu sagen können.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann ist als nächstes Herr Kreuzer dran.
Eine Frage an Herrn Flossdorf. Herr Flossdorf, Spiegel Online zitiert wohl im Vorgriff auf ein Gespräch mit der Ministerin, dass heute Abend im digitalen Spiegel erstmal erscheinen soll, ein Moment der Selbstkritik. Frau von der Leyen hat darauf hingewiesen, dass sie im Bundesverteidigungsministerium ja eine Vielzahl von wichtigen und drängenden Fragen zu klären haben. Krieg oder IS-Terror, die Krim, Ukraine und so weiter. Kann man sagen, dass in der Beschäftigung mit einer Vielzahl dieser ja durchaus existenziellen Fragen die Beobachtung und Aufmerksamkeit in Bezug auf rechtsextremistische Tendenzen in der Bundeswehr in den vergangenen Jahren gelitten hat, vernachlässigt wurde?
Also ich kann bestätigen, dass es ein entsprechendes Zitat gibt, auch so eine Äußerung. Hat die Ministerin ja auch in dieser Woche schon verschiedentlich anklingen lassen, dass unter den Ereignissen der verschärften Sicherheitslage, insbesondere, Sie haben es ja alle mitbekommen, die letzten Jahre, vom IS angefangen über die Spannungen an der NATO-Ostflanke bis hin zu den neuen Erfordernissen, neue Einsätze etwa im Irak oder in Mali, aber auch die großen Probleme mit unserem Material, die wir haben, die wahnsinnig wichtige Reform des Rüstungswesens, da Transparenz reinzubringen, aber auch die Reform des Personalwesens, die wir angestoßen haben, die Bundeswehr zu einem arbeitgeberfreundlicheren, also einer besseren Arbeitgeber zu machen, der familienfreundlicher ist und mehr auf die Bedürfnisse der Soldaten eingeht. Diese ganzen Projekte waren große Projekte, die sehr viel Kraft und Aufmerksamkeit gekostet haben. Und es stand, und das sehen wir heute in der Rückschau kritisch, nicht im Fokus, systematisch aufzuarbeiten, was unter der Oberfläche bei der Bundeswehr latent vorhanden ist, noch an rechtsextremen Tendenzen, bedenklichen, verfassungsfeindlichen Einstellungen bei Soldaten gibt. Und es hätte vielleicht früher an der Stelle auch systematischer geforscht werden müssen. Wir waren jetzt auch überrascht von den Ereignissen, auch von der Dichte und auch der Qualität der Ereignisse, die wir jetzt auch in der vergangenen Woche erlebt haben, die sich so in der Form niemand hat vorstellen können. Auch mit den zutage getretenen und zutage geförderten Vorläufern, die irgendwo in den Strukturen der Bundeswehr an Hinweisen und Informationen vorhanden waren, dass man auch hätte Anfang des Jahres 2014 schon erkennen können, die rechtsextreme Einstellung des Soldaten A, dass diese Dimension hätte man sich nicht vorstellen können. Und insofern ist es angebracht, hier auch eine kritische Rückwärtsbetrachtung anzustellen.
Zusatz.
Dankeschön. Ja, Zusatzfrage. Kann man zum jetzigen Zeitpunkt ausschließen, dass der Beschuldigte A in einem Kontext anderer Bundeswehrangehöriger solche Pläne gehegt hat? Oder kann man sagen, dass er schon absehbar als Einzeltäter identifiziert ist?
Herr Kreuzmann, das ist jetzt eine Ermittlungsfrage, die jetzt die laufenden Ermittlungen betrifft, die auch nicht ausschließlich in der Verantwortung der Bundeswehr laufen. Bitte ich um Verständnis, dass ich Ihnen da keine detaillierten Auskünfte zu geben kann. Wir schließen hier gar nichts aus. Wir ermitteln natürlich auch für die Bundeswehr sehr sorgfältig das Umfeld, mögliche Querverbindungen auch innerhalb der Bundeswehr, nicht nur am Standort Illkirch, auch über den Standort hinaus. Dort gibt es unterschiedlichste Ansätze, da genau hinzuschauen. Die Munitionsfunde sind natürlich ein Ansatz, auch über die man irgendwie über die Losnummern nachverfolgen kann, jetzt auch wieder welche Standorte betroffen sind, an welchen Standorten diese Munitionsfunde, diese Munition irgendeinem einmal ausgeliefert worden ist. Das heißt, es gibt unterschiedliche Stränge, die jetzt auch noch untersucht werden. Das ist nur ein Strang. Es gehen jeden Tag weitere Meldungen ein, sowohl diesen Fall betreffend, aber auch andere Beobachtungen betreffend zum selben Thema, die irgendwo in der Truppe gemacht werden. All das wird den Untersuchungsgruppen zugeleitet, auch dem MAD zugeleitet. Es wird den Innenbehörden kenntlich gemacht. Und wir stehen hier am Anfang eines Prozesses und sind jetzt noch nicht in einer Form, dass ich Ihnen eine abschließende Aussage machen könnte, treffen könnte, lange nicht dort, die Sie jetzt gerade von mir gewünscht haben.
Ich möchte, wenn ich darf, zu diesem ganzen Themenkomplex vor dem Hintergrund einiger Äußerungen der letzten Tage auch noch etwas sagen. Bei der Bundeswehr ist durch die Ministerin jetzt ein sehr notwendiger Prozess der Aufklärung und der Diskussion in Gang gesetzt worden. Und es ist schon befremdlich, dass diejenige, die ihrer Verantwortung entsprechend alles daran setzt, zum Wohle der Truppe Fehler und Versäumnisse aufzuklären, sich jetzt von mancher Seite Vorwürfen ausgesetzt sieht, statt unterstützt zu werden. Die Ministerin tut genau das Richtige, wenn sie ermitteln lässt, wo Fehler gemacht wurden und was das für die Arbeit in der Bundeswehr bedeutet, was daraus für die Arbeit in der Bundeswehr zu lernen ist. Sie tut das, gerade weil sie und weil wir alle den täglichen Einsatz der Männer und Frauen in der Bundeswehr hochschätzen und mit großem Respekt sehen. Und dabei hat Ministerin von der Leyen, und das unterstreiche ich nochmal, die volle Unterstützung der Bundeskanzlerin und der ganzen Bundesregierung.
Hessen. Nur zur Ergänzung gefragt und ohne eine Parallele ziehen zu wollen, Herr Dr. Dimroth, die Bundespolizei ist ebenfalls eine in sich geschlossene Organisation. Ist das oder hat das, was über die Bundeswehr in dem Fall bekannt geworden ist, in irgendeiner Weise Verdachtsfälle oder ähnlich gelagerte Informationen in den Reihen der Bundespolizei hochkommen lassen oder haben Sie anders gesehen, von sich aus zu gucken, gibt es so etwas auch in dieser Organisation?
Ja, Herr Jessen, vielen Dank für die Frage. Ich glaube tatsächlich, Ihre eingangs gemachte Bemerkung ist hier schon recht maßgeblich. Ich glaube, die Vergleichbarkeit ist doch nur allenfalls in Teilen gegeben. Nichtsdestotrotz ist das Thema Extremismus insgesamt auch in der Bundespolizei ein Thema. Das ist gar keine Frage. Extremismusbekämpfung, der Umgang damit. Ich kann Ihnen aber von keinerlei vergleichbaren Fällen aus der Bundespolizei berichten, die jetzt im Zusammenhang mit diesem Sachverhalt oder auch sonst mir jedenfalls zur Kenntnis gelangt wären.
Weitere Fragen dazu? Bitte.
Ja, ich würde gerne noch fragen, auch wenn es noch keine abschließenden Erkenntnisse gibt, ob Sie noch mehr zu den Munitionsfunden sagen können, ob Sie schon irgendwelche Erkenntnisse haben, wie der Soldat an die Munition kommen konnte und ob Sie dort Schwachstellen ausgemacht haben.
Ich kann Ihnen über die Sätze, die ich Ihnen ja gesagt habe, hinaus jetzt nicht sagen. Jetzt wird gerade rückverfolgt. Wir haben die Nummern gestern erhalten der Munition. Jetzt haben wir das erste Mal die Möglichkeit, zurückzuverfolgen, die ganze Lieferkette, die Wege, die die Munition in der Bundeswehr genommen hat. Und wenn da weitere Erkenntnisse zuvor liegen und das auch in Abstimmung mit den anderen Ermittlungsbehörden frei kommuniziert werden darf, dann werden wir darüber informieren.
Gibt es noch Fragen zu dem Thema? Herr Ming.
Herr Dimroth, können Sie bestätigen, dass im BAMF jetzt 2000 Fälle und zwar offenbar ausschließlich Syrer und Afghanen überprüft werden nach diesem Fall? Und warum sind es nur 2000 Fälle und nicht noch mehr?
Zunächst mal ist das ja wenig überraschend. Wir hatten am Samstag ja bereits angekündigt, der Minister selbst bekannt gegeben, dass er das BAMF gebeten hat, eine entsprechende Untersuchung zu beginnen. Wir hatten hier sowohl am vergangenen Freitag als auch am Mittwoch Gelegenheit, darüber zu sprechen. Und ich hatte sehr deutlich gemacht, dass aus unserer Sicht eben diese Untersuchung auf zweierlei Ebenen stattfinden muss und auch wird. Das eine betrifft sämtliche Sachverhalte, an denen diejenigen, die für diese Fehlentscheidung Verantwortung tragen, beteiligt waren. Das heißt Dolmetscher, Anhörer und Entscheider der Entscheidung, über die wir hier reden. Alle Fälle, alle Verfahren, an denen diese beteiligt waren, werden angeguckt, ausnahmslos, um festzustellen, ob es dort möglicherweise vergleichbare Fehler gab, die sich auch in entsprechenden Entscheidungen niedergeschlagen haben. Daneben war es dem Minister sehr wichtig, auch zu erheben, ob es möglicherweise darüber hinaus, wofür es bis heute keine Anhaltspunkte gibt, aber dennoch ist natürlich der Fall Anlass zur Sorge, darüber hinaus auch systemische Mängel gibt, die sich möglicherweise auch in anderen vergleichbaren Sachverhalten niederschlagen. Und da ist es genau richtig, so wie Sie sagen, es werden 2000 Fälle, ich finde, das ist eine große Zahl, das bedeutet einen nicht unerheblichen Aufwand, einen nicht unerheblichen Personalansatz beim BAMF, in einem ersten Verfahren, in einer ersten Stufe, stichprobenartig angeschaut, um eben zu sehen, gibt es möglicherweise Dinge, die unisono in vergleichbaren oder ähnlich gelagerten Fällen dort sich wiederfinden, um dann entsprechende Konsequenzen ergreifen zu können. Und selbstverständlich könnte eine mögliche Konsequenz auch sein, dass man sich weitere Fälle angucken muss. Aber das ist ja nun gerade sozusagen dem Stichprobenverfahren innewohnt, dass man zunächst mal mit einer bestimmten Anzahl beginnt, sich diese anschaut in einer möglichst breiten Form, sodass man ein möglichst vollständiges Bild erhält und dann auf Grundlage der Ergebnisse solcher Untersuchungen gegebenenfalls Konsequenzen zieht.
Herr Wackel. Dazu habe ich nochmal eine Nachfrage. Diese 2000 Fälle, habe ich es richtig verstanden, beziehen sich auf diese Fälle, wo Personen beteiligt waren, die eben auch bei dem Fall des Oberleutnants beteiligt waren, weil Sie ja auch gesagt hatten, dass es eine anlasslose Überprüfung ja nicht geben kann. Also diese Personen sind der Anlass und der Anlass an sich, dass es eben diesen Fall des Oberleutnants gab, würde nicht ausreichen, um weitere Fälle zu untersuchen, wo diese Personen gar nicht beteiligt sind.
Nein, das haben Sie nicht richtig verstanden. Es sind zwei unterschiedliche Sachverhalte, die hier in Betracht genommen werden. Das eine sind sämtliche Fälle, an denen diejenigen, die für diese hier in Rede stehende Entscheidung beteiligt waren, Verantwortung tragen. Das sind, die kann ich nicht beziffern sozusagen. Da schaut man sich eben alle an, wo die Beteiligten mitgewirkt haben, weil dieser Fall in seiner Krassheit, so hat es der Minister formuliert, so habe ich es gestern auch formuliert, eben Anlass dazu gibt, nachzuschauen, ob möglicherweise diejenigen, die hier tätig waren, in anderen Fällen auch Fehler gemacht haben. Das ist der eine Teil des Sachverhalts. Der andere Teil des Sachverhalts, dass wir stichprobenartig aus Anlass des jetzt bekannt gewordenen Falles uns insgesamt 2000 Sachverhalte angucken, aus dem insbesondere Zeitraum Anfang 2016 bis jetzt April 2017, um hier Erkenntnisse darüber zu erlangen, ob es eben möglicherweise systemische Mängel gibt, die sich niederschlagen in anderen Fällen, an denen Menschen beteiligt waren, die an dem hier in Rede stehenden Verfahren gerade nicht beteiligt waren. Und die von Ihnen sozusagen gemachte Bemerkung zu der Frage der rechtlichen Zulässigkeit, wir wurden hier ja immer konfrontiert mit der Forderung, sämtliche Entscheidungen des BAMF nochmal aufzumachen und anzufassen. Und da sehe ich einen großen Unterschied zu der Frage, ob man stichprobenartig hier aus Anlass eines Sachverhalts, der wegen seiner Ausnahmerolle, vor allem was sozusagen den Umfang und die Art der dort niedergeschlagenen Fehler anbetrifft, sich Stichproben anschaut. Ich denke, umgekehrt ist es richtig, ist es geradezu geboten, das zu tun, um eben möglichst Erkenntnis darüber zu halten, ob es sich tatsächlich um einen krassen Einzelfall handelt, wovon wir bis jetzt ausgehen müssen, oder eben, ob doch darüber hinaus Dinge dort eine Ursache gespielt haben, die möglicherweise auch für andere Verfahren eine Rolle gespielt haben, um dann nochmal möglichst zügig die entsprechenden Konsequenzen zu ziehen.
Zu diesem Thema, die Nachfragen, bitte.
Mich würde interessieren, welche Konsequenzen das sein könnte. Könnte das auch darauf hinauslaufen, dass rechtskräftige Entscheide zurückgenommen werden?
Naja, das ist jetzt eine sehr hypothetische Frage, denn der rechtliche Handlungsspielraum, der dort gegeben ist, ist nicht uferlos. Es handelt sich hier um einen begünstigenden Verwaltungsakt. Da sieht das Verwaltungsverfahrensrecht bestimmte Regeln vor, wann, unter welchen Umständen, mit welchen Fristen, mit welcher Konsequenz solche Entscheidungen zurückgenommen werden können. Beispielsweise, ohne da jetzt, wie gesagt, in eine vertiefte Subsumption mit Ihnen zu gehen, kann das Verhalten desjenigen, der Antragsteller und dann Empfänger eines begünstigenden Bescheides war, eine Rolle spielen, also insbesondere eine Täuschung beispielsweise. Aber das lässt sich nicht pauschal beantworten. In diesem Fall, der hier in Rede steht, gehen wir davon aus, dass der betroffene Verwaltungsakt nichtig ist. Das heißt, übersetzt im Juristendeutsch, die Rechtswidrigkeit ist ihm auf die Stirn geschrieben.
Bitte schön. Volker Witting von der Deutschen Welle. Herr Demroth, können Sie noch mal sagen, welche Herkunftsländer werden genau angeschaut beim BAMF? Können Sie das aufgliedern und auch nach welchen Kriterien stellen Sie da welche Fragen?
Naja, zunächst mal gilt sozusagen vor die Klammer gezogen, ohnehin in jedem Einzelfall, dass immer dann, wenn Zweifel an zustande kommen oder Rechtmäßigkeit solcher Bescheide bestehen, die nochmal angeschaut werden. Das hat sozusagen mit dem konkreten Sachverhalt hier nichts zu tun, sondern das ist das tägliche Doing, das Qualitätsmanagement im BAMF, was ohnehin etabliert ist. Wir haben jetzt diesen konkreten Fall zum Anlass genommen, ich wiederhole mich, einmal das BAMF zu bitten, sämtliche Bescheide und Verfahren anzuschauen, an denen die Beteiligten eine Rolle gespielt haben und daneben stichprobenartig aus den Herkunftsländern Syrien und Afghanistan insgesamt 2000 Fälle, die schon beschieden sind, anzugucken, um daraus möglicherweise Rückschlüsse zu ziehen, die eben über diesen hier in Rede stehenden Einzelfall und die an diesem Einzelfall Beteiligten hinausgehen.
Zu diesem Thema keine weiteren Fragen. Andere Themen. Dann haben wir noch eine ganze Reihe. Fangen wir an. Herr Meng, Herr Jung, Herr Jessen, Herr Geers, Herr Wackett. Also, bitte.
Herr Helle, nochmal eine Frage an Sie. Es ist ja so, dass seit der vergangenen Woche deutsche Airlines ihre Piloten auf Alkohol und Drogen testen müssen. Das müssen sie in Eigenregie tun. Auswärtige oder ausländische Airlines dagegen müssen das nicht in Eigenregie tun, da macht das das Luftfahrtbundesamt. Wieso diese Unterscheidung?
Diese Unterscheidung, so wie Sie sie schildern, Herr Menn, ist mir nicht bekannt. Auch da nochmal zwei, drei ordnende Sätze. Nach dem tragischen Germanwings-Unglück hat sich die Taskforce Air Safety ja mit all diesen Fragen beschäftigt. Was können wir bei unserem eh schon sehr hohen Sicherheitsniveau möglicherweise noch verbessern, was Kontrollen der Airlines und der Piloten angeht. Und dann sind zwei, ich will jetzt nicht alle kleinen Entscheidungen referieren, aber zwei grundsätzliche Entscheidungen getroffen worden. Es gibt einmal Kontrollen, die das Luftfahrtbundesamt durchführt. Und es gibt die Verpflichtung, dass die Airlines selber dafür sorgen müssen, dass die Piloten in ihren Maschinen flugtauglich sind. Diese Kontrollen, zu denen die Airlines verpflichtet sind, das ist der Termin, den Sie gerade genannt haben, werden vom Luftfahrtbundesamt natürlich überwacht, sodass ich nicht weiß, auf was für eine Differenzierung Sie sich da berufen.
Die ausländischen Gesellschaften sind aber davon ja nicht betroffen. Die müssen diese Tests, glaube ich, nicht durchführen. Ist das richtig?
Das ist meines Wissens nicht richtig.
Okay, dann habe ich...
Bitte.
Und zwar ist diese Test oder diese Test auf Alkohol und Drogen, die sind ja bei Toxikologen recht umstritten. Deswegen sagt jetzt die Pilotengewerkschaft Cockpit, dass im Grunde genommen die Piloten damit unter Generalverdacht gestellt werden. Können Sie diese Kritik nachvollziehen?
Also grundsätzlich geht es soweit ich denn diese Debatte überblicke, den Gewerkschaften, unter anderem der Vereinigung Cockpit, darum, dass sie eingebunden werden in den Prozess, wie die Airlines diese Kontrollen gestalten. Da geht es dann auch um Anlaufstellen, die es für Piloten gibt, wenn es Zweifelsfälle gibt. Dass ich jetzt hier nicht in die Details der Tests mit Ihnen einsteige und sage, welche Substanzen wie getestet werden, versteht sich, denke ich, denn das Ganze lebt ja auch davon, dass es eine abschreckende Wirkung gibt. Und wenn jetzt klar ist, welche Verfahren wie wo durchgeführt werden, lässt das Rückschlüsse zu, das ist ähnlich wie bei der Polizei.
Themenwechsel, Herr Jessen, dann Herr Jung.
Frage an Herrn Haufe. Das BMUB lässt ja derzeit überprüfen, ob die Brennelemente-Fabrik in Lingen geschlossen werden kann, weil Rechtsexpertisen Ihres Hauses zu dem Ergebnis kamen, das sei der einzige Weg, um die Lieferung deutscher Brennelemente an die belgischen Schrottreaktoren zu verhindern. Wie weit sind Sie in diesem Prüfungsprozess? Welche Tendenz gibt es da? Gibt es Ergebnisse möglicherweise noch vor der Landtagswahl in NRW, wo das Thema eine Rolle spielt?
Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Jessen. Die Prüfung läuft und ich kann Ihnen zum heutigen Zeitpunkt keine weiteren Details dazu nennen. Ich kann Ihnen auch zum Zeitpunkt nichts heute sagen.
Ergebnis aber vor der Sommerpause. Ich meine, so eine Prüfung kann ja nicht endlos dauern.
Ich würde mich jetzt gar nicht festlegen wollen, wann wir das Ergebnis liefern werden. Wir werden es liefern, das ist gar keine Frage. Das ist ein Ergebnis, was die Öffentlichkeit gerade, Sie haben das Land Nordrhein-Westfalen angesprochen, sehr interessiert. Ich kann Ihnen aber heute keine Voraussagen machen und den Prozess auch nicht komplett vorhersehen, wie er genau läuft.
Herr Jung. Herr Seibert, ich wollte nochmal zur Flüchtlingspolitik der EU kommen und damit auch der Flüchtlingspolitik der Bundesregierung. Die wurde von dem Papst vor ein paar Tagen scharf kritisiert. Es geht insbesondere um die Lage in den griechischen Registrierzentren, den sogenannten Hotspots, für die Bundesregierung sich auch eingesetzt hat in den letzten beiden Jahren. Der Papst vergleicht die Situation mit dem Wort Konzentrationslager. Wie bewertet die Bundesregierung diese Äußerung?
Was die Bundesregierung grundsätzlich zum Vergleich aktueller Zusammenhänge mit den Gräueln des Nationalsozialismus denkt, das habe ich hier bei anderer Gelegenheit ausgeführt. Darauf muss ich, glaube ich, nicht noch einmal eingehen. Ich will nur grundsätzlich sagen, dass die Politik, die die Bundesregierung sowohl hier in Deutschland als auch in internationalen Zusammenhängen verfolgt, eine Politik der Humanität ist und eine Politik, die das Leben und die Interessen der Flüchtlinge im Blick hat.
Zusatz. Sie sagen, Sie verfolgen eine Politik der Humanität. Das internationale Auschwitz-Komitee hält diesen Vergleich für legitim. Dementsprechend weiß ich nicht, ob zusammenpasst, wenn Sie von Politik der Humanität sprechen oder Papst Konzentrationslager anmahnt. Sind das keine Alarmglocken für die Bundesregierung? Also diese Situation.
Ich habe dazu nichts weiteres zu sagen, auch wenn Sie noch weitere Zitate anführen. Ob Sie das EU-Türkei-Flüchtlingsabkommen nehmen oder unsere Bemühungen um die Bekämpfung von Fluchtursachen in den Herkunfts- und Transitländern, so werden Sie überall Maßnahmen sehen, die humanitär unterlegt sind und die verhindern sollen, dass Flüchtlinge sich gewissenlosen Schlepperkriminellen anvertrauen, die dazu beitragen sollen, dass Menschen nicht mehr auf dem Mittelmeer ertrinken, die in den Ländern, wo Flüchtlinge sich aufhalten, für bessere Lebensbedingungen für Flüchtlinge sorgen sollen.
Herr Geers, dann Herr Wackett.
Herr Seibert, ich wollte Sie auf das Thema Türkei ansprechen. Der SPD-Kanzlerkandidat hat für den möglichen Fall eines Referendums in der Türkei über die Wiedereinführung der Todesstrafe sich Gedanken darüber gemacht, wie das denn hier bei uns ablaufen könnte und hat davon gesprochen, dass sowas hier undenkbar wäre. Was sagt denn die Bundesregierung dazu?
Ja, ganz grundsätzlich, wenn ein anderer Staat hier in Deutschland in seinen Botschaften oder in seinen Konsulaten Wahlen oder Abstimmungen durchführen will, dann ist das genehmigungspflichtig. Es bedarf eines Antrags und der wird dann vom Auswärtigen Amt namens der Bundesregierung in Form einer Verbalnote beschieden. So ist das ja bei dem türkischen Verfassungsreferendum vor wenigen Wochen auch gelaufen. Und es gibt keine Pflicht, einem solchen Antrag zuzustimmen. Das heißt, die Bundesregierung kann ihre Genehmigung auch verweigern. Sie kann eine Abstimmung hier in Deutschland untersagen. Nun gibt es gar keinen Antrag der Türkei auf Abstimmung über die Todesstrafe. Deshalb ist das eine hypothetische Frage und solche beantworte ich üblicherweise nicht. Ich will jedoch sagen, käme ein solcher Antrag, würden die Zuständigen in der Bundesregierung das natürlich gemeinsam beraten. Und ich will auch sagen, es ist politisch nicht vorstellbar, dass wir einer solchen Abstimmung in Deutschland über eine Maßnahme, die unserem Grundgesetz und europäischen Werten klar widerspricht, zustimmen würden. Ich gehe davon aus, dass wir unsere rechtlichen Mittel, so etwas zu untersagen, ausschöpfen würden.
Gerne kann ich für das Auswärtige Amt hinzufügen, dass das aus unserer Sicht voll zu unterstreichen ist. Und die Äußerung des Kanzlerkandidaten Schulz, das stand auch so in den Tickern, dürfen Sie natürlich davon ausgehen, dass das mit dem Bundesaußenminister auch koordiniert und abgesprochen war.
Zu diesem Thema, Herr Jung.
Was gibt es Neues im Fall Dennis Yücel?
Da gibt es leider keinen neuen Stand, den ich vermelden kann. Wir arbeiten weiter mit den türkischen Behörden daran, konsularischen Zugang zu bekommen und versuchen das weiter, unser Möglichstes, um Yücel dort zu betreuen, seine Haftbedingungen zu verbessern. Aber leider im Vergleich zur letzten Bundespressekonferenz kein neuer Stand.
Zusatz.
Das ist doch ein neuer Stand, wenn Sie sagen, Sie arbeiten gemeinsam mit türkischen Behörden daran. Letzten Tage und Wochen hieß es ja immer, dass genau die nichts machen und Sie darüber verärgert sind.
Wir arbeiten mit den türkischen Behörden, im Gespräch mit den türkischen Behörden, wollte ich sagen, daran, dass wir den Zugang bekommen.
Also Sie natürlich sagen, ist das Sie sagen denen, wir wollen den Zugang und die sagen was?
Es ist nach wie vor ein schwieriger Dialog, das wollte ich nicht, nicht anders dargestellt wissen, nach wie vor ein sehr schwieriger Dialog, aber wir arbeiten weiter daran, den Zugang zu bekommen.
Weitere Fragen zu diesem Thema? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Wackett dran.
Die gleiche Frage wie Herr Gers. Die hat sich erledigt.
Dann ist Herr Jung noch mit einem anderen Thema dran. Und das ist dann das Ende der Frageliste, wenn ich es richtig sehe.
Liebe Hörer, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst.
Aber wie ihr uns unterstützen könnt
oder sogar Produzenten werdet,
erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung.
Und jetzt geht's weiter.
Bitte.
Ich wollte zur Gibraltar-Frage kommen. Frau Adebar, können Sie uns die Haltung der Bundesregierung zur territorialen Souveränität von Gibraltar mitteilen? Also wenn Großbritannien aus der EU ausscheidet mit dem Brexit, ist Gibraltar damit auch raus? Weil es gab ja jetzt in den letzten Wochen immer wieder Nettigkeiten zwischen Spanien, dass spanische Schiffe in Hoheitsgewässern von Gibraltar eingedrungen sind. Und die Spanier erkennen ja die zum Beispiel die Hoheitsgebiete Gibraltars nicht an. Welche Haltung hat die Bundesregierung in der Gibraltar-Frage?
Das Sie spielen darauf an, dass das in den Verhandlungslinien für den anstehenden Brexit eine Erwähnung fand, meinen Sie?
Ja, aber es gab ja auch tatsächliche Geschehnisse in den letzten Wochen.
Also die Haltung der Bundesregierung, die völkerrechtliche Haltung zu Gibraltar ist unverändert. Was die Brexit-Verhandlungen angeht, müssen wir einfach sehen, dass es da wie andere Fragen auch sehr schwierige und komplexe Fragen zu lösen gilt, die wir dann gemeinsam in den Verhandlungen mit Großbritannien angehen müssen. Wenn Sie da genauere Fragen haben, kann ich das gerne auch nochmal versuchen nachzureichen.
Zusatz.
Möchte die Bundesregierung, dass Gibraltar in der EU bleibt? Weil darum geht es ja jetzt unter anderem auch in den Brexit-Verhandlungen. Was passiert mit Gibraltar? Welche Position hat die Bundesregierung?
Die Haltung der Bundesregierung zu Gibraltar ist unverändert. Das kann ich gerne noch mal nachreichen.
Sie wissen es nicht, aber die ist unverändert.
Da hat sich keine Änderung der deutschen Politik durch den Einsatz der Brexit-Verhandlungen ergeben. Danke.
Dann sind wir damit am Ende dieser Regierungspressekonferenz. Vielen Dank für Ihre Teilnahme, für Ihren Besuch. Ein schönes Wochenende.